Hey du, hast du Lust auf verantwortungsvolle Aufgaben, abwechslungsreiche Abteilungen, darauf deiner Kreativität freien Lauf zu lassen und dein Social-Media-Talent voll einzubringen? Dann bewirb dich um deine Ausbildung bei der Nordwest Mediengruppe, zu der auch die MWZ gehört. Klicke auf nwmazubis.de und sei schon bald ein Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf dich.
Ich habe manchmal, weil meine Kostüme dann bauchfrei waren, 3 Tage lang nichts gegessen, sondern nur getrunken, um mich irgendwie wohlzufühlen in dem Ganzen. Aber das ist etwas, das ist ein großes gesellschaftliches Problem. Je größer die Angst ist um das eigene Leben, umso mehr konzentriert man sich darauf, was man, glaube ich, wirklich will von diesem Leben. Und ich bin aus diesem Krankenhaus raus und habe gesagt, ich bin Künstlerin und da mache ich jetzt weiter. Und dann habe ich zu allem Ja gesagt, wo mich so das künstlerische Schicksal hingestellt hat und habe ganz, ganz viele verrückte Sachen gemacht.
Lass mal schnacken. Ein Interview-Podcast der NWZ. Und hier ist Larissa Siebolz.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lass mal schnacken, dem Interview-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Namen, den kennt ihr bereits. Ich heiße Larissa Siebolz und mein heutigen Gast, ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der Hörer ihn auch kennt. Es ist nämlich Anni Heger und sie ist Künstlerin mit Leib und Seele und mischt an diversen Stellen mit. Deswegen ist sie wahrscheinlich vielen von euch auch ein Begriff. Sei es jetzt als Radiokolumnistin beim NDR, als Buchautorin oder auch auf der Bühne als gesellschaftskritische Kabarettistin oder auch Moderatorin. Gleichwohl setzt sich die gebürtige Auricherin auch für den Erhalt der norddeutschen Kultur ein. Anni Heger ist Intendantin des Plattart-Festivals, war bereits als Plattcoach tätig und hat auch zahlreiche Plattkolumnen verfasst. Auch beim Evangelischen Kirchenrundfunk engagiert sich die passionierte Christin. Man merkt schon, die Liste, die ist wirklich lang. Ebenso lang war allerdings auch der Leidensweg der heute 41-Jährigen. Nicht zuletzt war es auch eine Diagnose, die der Jugendlichen schon recht früh den Boden unter den Füßen wegriss. Diabetes. Es folgte zwischen ihrem 18. und 23. Lebensjahr ein 17-facher stationärer Aufenthalt im Krankenhaus. Anni Heger entwickelte eine Essstörung und eine schwere Depression. Am Ende fiel die junge Frau auch ins Koma. Wir wollen heute mit ihr über all diese Themen sprechen, vor allem wie sie diese Zeit überstanden hat und wie es ihr heute geht. Anni Heger ist mir gerade auch schon live zugeschaltet. Moin!
Moin miteinander!
Ja, hi. Du kommst ja quasi gerade frisch aus den USA. Du bist ja quasi extra eingeflogen worden hier für den Podcast, kann man sagen.
Nur was? Für den Podcast natürlich, genau. Das ist ja klar. Die NWZ ruft und Anni Heger kommt.
Ja, das ist auch sehr lobenswert, muss ich sagen, an der Stelle. Nee, was hast du dort gemacht in den USA?
Ich habe meine ehemalige Gastfamilie besucht. Ich war vor 25 Jahren Austauschschülerin für ein Jahr in Amerika mit einem Rotary-Austauschprogramm und habe die Gastfamilie, bei der ich vor 25 Jahren war, jetzt besucht und habe dort mein neues Buch, in dem sie eine sehr zentrale Rolle auch spielen, bei ihnen persönlich vorbeigebracht. Ja.
Das ist aber ungewöhnlich, dass man nach 25 Jahren über so Kontinente hinweg noch Kontakt miteinander hat. Würde ich mal sagen.
Ne? Ich würde sagen, das ist natürlich auch eine Entscheidung. Also so wie jede gute Freundschaft, die wir vielleicht auch noch aus Schulzeiten mitnehmen, ich glaube, damit lässt es sich am besten vergleichen, bedeutet eben auch Arbeit. Also es reicht nicht, dass man sich irgendwie alle 2 Jahre mal bei irgendeinem ehemaligen Treffen sieht und sich updatet oder mal kurz einen Kaffee miteinander trinkt, sondern es geht schon darum, dass man Zeit miteinander verbringt und Dinge gemeinsam erlebt, über die man sich dann irgendwann wieder unterhalten kann. Ja.
Du hast ja gerade dein Buch schon mal angesprochen. Darauf wollen wir natürlich heute auch noch eingehen. Ich habe ja vorhin schon mal erklärt, was du so alles gemacht hast. Deswegen würde ich direkt mit dem ganzen Thema Karriere bei dir starten, weil ich glaube, das ist was, wo du auch unglaublich viel zu sagen kannst. Du hast ja nicht nur einen Job angefangen oder beendet. Das sind zahlreiche. Religionsstudium habe ich gefunden, Diätassistentin, Heilpraktikerin, alles in diesen Richtungen. Das ist ja auch alles sehr unterschiedlich. Würdest du dich da als Allrounder bezeichnen? Wie kommt das?
Also erstmal würde ich sagen, liegt dieser kurvige Lebensweg eher daran, dass ich mich überhaupt nicht entscheiden konnte, was ich mal werden will, wenn ich groß bin. Jetzt bin ich irgendwie groß, also auf alle Fälle sagen das andere Menschen, dass man mit 41 irgendwie groß ist. Gleichzeitig kann ich auch sagen, dass alles, was ich mal angefangen habe zu studieren oder meine Ausbildungen, dass mich auch alles immer interessiert hat. Also ich hatte da richtig Bock drauf. Und es sind bis heute auch irgendwie Themengebiete, auf die ich immer noch Bock habe. Und ich habe zumindest bei allen Sachen jetzt so ein sehr gesundes Klugscheißerwissen, mit dem ich auf jeder Stehparty glänzen kann. Aber letztendlich ist es ja auch so, dass ich keinen einzigen Berufsabschluss habe. Also ich bin jetzt 41. Ich war noch nie in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis und habe keinen Wisch. Und bin dadurch maximal frei, würde ich fast sagen.
Neben der Freiheit schwingt da vielleicht auch ein bisschen Sorge mit, weil das ist ja nicht unbedingt so der konventionelle Weg. Es ist auf jeden Fall möglich. Du zeigst es ja, dass das geht. Aber wie sieht es da aus mit Altersvorsorge? All solche Themen, die man normalerweise ja jeden Monat auf der Gehaltsabrechnung unmittelbar sieht, weil man eben zahlen muss. Wie ist das bei dir? Ist das besorgniserregend?
Also das Schöne ist, in meinem Kontoauszug kommt es auch jeden Monat vor, weil ich natürlich nicht unverantwortlich mit mir und meinem Leben und eventuell meinem Alter, das ich dann mal erreichen werde, umgehe. Dazu kommt ja auch noch, dass ich chronisch erkrankt bin. Ich muss sowieso immer gucken, wie lange geht das überhaupt alles, was ich hier in all meiner Freiheit mache. Und ja, ich arbeite irgendwie 26 Stunden am Tag, 9 Tage die Woche und das ist nicht für jeden was. Meine Sicherheit habe ich, glaube ich, auch erst dadurch erlangt, als klar war, ich muss nicht mehr mich überall vorstellen und Bewerbungen schreiben, vorsprechen, vortanzen, vorsingen, wie auch immer, sondern die Menschen haben angefangen, mich wahrzunehmen und hatten mich irgendwie auf dem Zettel und die Jobangebote kommen dann andersrum. Also ich muss mich nicht bewerben, sondern die flattern in mein Mail-Postfach. Und ich glaube, ich habe mich seit 10 Jahren nirgendwo mehr beworben. Und das gibt eine Sicherheit. Die Pandemie war jetzt nicht unbedingt so geil fürs Sicherheitsgefühl, weil ich schon gemerkt habe, okay, ich bin halt kein offensichtlich systemrelevanter Job. Ich kann gestrichen werden, mein Beruf in der Ausübung kann mir sehr limitiert werden in so einer sehr besonderen Situation. Und es ist nicht besonders einfach, Gelder zu akquirieren, auch über die staatlichen Hilfen und so. Da gab es durchaus einen kleinen Moment der Zukunftsangst, ja.
Wenn wir jetzt davon sprechen, mein Job kann gecancelt werden, von welchem Job reden wir da? Wollen wir das mal konkretisieren, um auf heute zurückzukommen, was du heute machst?
Ja, also den Job, der involviert, dass sehr, sehr viele Menschen in einen Raum kommen und mir beim Arbeiten zugucken. Also das ist der Job eben, der auf der Bühne stattfindet. Sprich, ich als Moderatorin, Kabarettistin, Comedian, Sängerin, Musikerin, all das natürlich. All das, was so im Event-Business irgendwie anzusiedeln ist. Und das war ja auch total klar, dass das gestrichen werden musste. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass die allererste Veranstaltung, die abgesagt worden ist für mich, Classic Meets Pop in der EWE Arena war. Und ich glaube, wir waren alle sehr, sehr froh, 1-2 Wochen später, als uns so ein bisschen das Ausmaß dieser Pandemie bewusst wurde, da waren wir sehr froh, dass wir das abgesagt haben, weil da, ich glaube, diese Verantwortung hätte niemand und schon gar nicht der Veranstalter Reinke H. auf sich nehmen wollen, sehr viele Menschen da einer Gefahr auszusetzen. Ja.
Womit hat das Ganze angefangen? Du hast ja zahlreiche Bereiche gerade genannt, die ja auch unmittelbar miteinander in Kontakt stehen. Das ist ja nicht so, dass wenn du Kabarettistin bist, dass Moderation so weit davon entfernt liegt. Das sind ja Sachen, die überschneiden sich ja in bestimmten Eigenschaften auch. Aber womit hat das Ganze angefangen? Was war der Startpunkt, sagen wir mal, für darstellende Kunst in dem Zusammenhang?
Eventuell, als mein Vater mich mit 3 Jahren zum ersten Mal mit der Blockflöte in die Fußgängerzone in Oldenburg gestellt hat und gesagt hat, also kriegst du die, kriegst du alle. Aber das muss natürlich auch irgendwie auf fruchtbaren Boden fallen, so etwas. Ich bin eben in einer Familie groß geworden, wo die darstellenden Künste eine große Selbstverständlichkeit hatten und haben. Mein Vater ist eben Berufsmusiker. Und ich habe sehr, sehr viel Instrumentalunterricht und Gesangsunterricht gehabt und wurde da gut gefördert. Und dann habe ich den richtigen Startschuss, würde ich fast sagen, wo so sehr klar war, ich bin Künstlerin. Da hatte ich schon ein paar Regieassistenzen am Oldenburgischen Staatstheater gemacht und war dann 3,5 Monate leider im Krankenhaus und musste da so sehr entscheiden, wie es jetzt weitergeht in meinem Leben. Und je größer die Angst ist um das eigene Leben, umso mehr konzentriert man sich darauf, was man, glaube ich, wirklich will von diesem Leben. Und ich bin aus diesem Krankenhaus raus und habe gesagt, ich bin Künstlerin und da mache ich jetzt weiter. Und dann habe ich zu allem Ja gesagt, wo mich so das künstlerische Schicksal hingestellt hat und habe ganz, ganz viele verrückte Sachen gemacht. Unter anderem für die Kulturetage in dem Hilfskrankenhaus, dem Bunker unter der Flötenteichschule. Da habe ich Atomschulungen performt und habe am Ende immer eine Atombombe akustisch gezündet, während im Nebenzimmer eine Lobotomie vertanzt worden ist und so weiter. Also man macht dann schon auch verrückte Dinge. Aber man hat viele Geschichten zu erzählen hinterher.
Da kommen wir auch zum nächsten Punkt direkt, so ein Programm vorzubereiten. Du redest hier von Atombomben und Lobotomie, also ein Eingriff, der Gott sei Dank heute nicht mehr praktiziert wird. Wie kommt man auf diese Themen? Wie bereitet man sowas vor? Ist das einfach also der normale Wahnsinn im Kopf, den man niederschreibt, oder hat man da Inspiration?
Da war das Gute, das habe ich nicht selber geschrieben, sondern war einfach engagiert als Schauspielerin und jemand anderes hatte das Stück geschrieben und hat die Regie geführt. Aber relativ schnell danach kamen ja meine ersten Soloprogramme, die ich geschrieben habe. Und ich glaube, da braucht es immer irgendwo einen Impuls. Und Impulse kommen meistens von außen. Und dann braucht es jemanden, der einen an die Hand nimmt und sagt, hey, ich bin dabei. Und wenn du Fragen hast oder wenn was resonieren muss, ruf mich an. Und vielleicht braucht es auch noch ein paar Arschtritte. Und bei mir war es so, ich habe ganz oft so auf so einen heiligen Moment gewartet. Also ich dachte, heute muss der Tag sein, wo ich beginne, mein Soloprogramm zu schreiben. Und irgendwie war kein Tag heilig genug. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt ist aber auch die Premiere bald, jetzt muss ich mich so richtig hinsetzen. Und dann habe ich ein bisschen auf die Heiligkeit gepfiffen, habe mich hingesetzt und losgeschrieben und habe erstmal ganz viel für die Tonne geschrieben. Alles, was mir ins Hirn gekommen ist, nicht schon beim Aufschreiben darüber nachgedacht, ob das dem Publikum ein Geschenk machen könnte, sondern erstmal alles aufgeschrieben. Und wenn man sich nichts verbietet, aufzuschreiben und in dieser maximalen Freiheit schreibt, dann kann man hinterher auch alles wieder einfangen und sich auf das Handwerk berufen.
Du hast gerade einmal ganz kurz erwähnt, dass du dir da die Freiheit lässt, alles thematisch aufzugreifen, worauf du halt gerade Bock hast. Worauf du richtig Bock hast, ist halt gesellschaftskritische Thematik. Ne? Wie sieht's da denn aus mit Gegenwind? Weil natürlich tritt man bei solchen Themen besonderen Personengruppen auf die Füße, was ja auch der Sinn der Sache ist. Wie gehst du damit um?
Also der Sinn der Sache ist noch nicht mal unbedingt auf die Füße treten, sondern irgendwie zumindest in einen Raum, wo ich eine Ungerechtigkeit empfinde, diese Ungerechtigkeit nicht unkommentiert stehen zu lassen, um Menschen zu zeigen, diese Haltung gibt es auch. So, wenn sie sich dadurch auf die Füße getreten fühlen, dann kann ich da ja erstmal nichts tun, das ist total klar. Warum ich das mache, ist total klar auch, das wirst du auch wissen als Journalistin, aber auch einfach nur als Mensch. Diese großen und kleinen Themen der Welt, die bewegen uns ja gerade alle. Und wir gehen alle damit anders um. Manche ziehen die Decke über den Kopf und sagen, ich möchte damit einfach nichts zu tun haben. Dann gibt es Menschen, die gehen auf die Straße und werden sehr laut. Dann gibt es Menschen, die sind so verunsichert, dass sie sich Verschwörungstheorien anschließen. Und dann gibt es eben noch Menschen, die anders aktivistisch unterwegs sind. Und ich möchte niemanden von diesen Bubbles, von denen ich gerade gesprochen habe, verlieren in unserer Gesellschaft. Wir schaffen es nur miteinander. Und wenn ich dann diejenige bin, die diesen krassen Gegenwind abbekommen muss, von dem du gerade gesprochen hast, dann bin ich die. Dafür brauche ich aber ganz schön viel Rüstung sozusagen. Also ich brauche schon etwas oder zumindest manchmal eine Teflonbeschichtung, das was von mir ein bisschen abhält, weil nicht jeder Gegenwind ist aushaltbar. Und vor allen Dingen, wenn Gegenwind zu Straftatbestand wird, dann darf es auch gar nicht aushaltbar sein. Wenn in meinen Briefkasten meiner Privatwohnung eine Morddrohung landet, dann ist das nichts, was ich einfach nur wegstecke und sage, durchaus, genau. Und das auch, ich glaube, das erste Mal schon vor 14, 15 Jahren und das kommt immer mal wieder vor. Das ist nicht so, dass das jeden Monat passiert, aber es hat durchaus auch eine Regelmäßigkeit. Und ja, die macht Angst, natürlich. Dieser Mensch weiß, wo ich wohne. Und dann kann man immer noch sagen, so ja, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Aber wer gibt mir denn dafür die Sicherheit? Das ist total klar. Und dann gibt es so unfassbar viele, auch unreflektierte Hassnachrichten auf allen Kanälen. Da gibt es Social-Media-Plattformen, die sind häufiger dran mit Hassnachrichten. Also zum Beispiel Facebook, TikTok und YouTube sind so drei Formate. Wenn man psychisch gesund bleiben möchte, dann schließt man die Kommentarspalte.
Ich hatte immer das Gefühl, dass das Instagram besonders hart auch trifft. Also das ist so meine Erfahrung. Aber
das kommt ein bisschen drauf an. Dadurch, dass Instagram nicht das Prinzip der gegenseitigen Freundschaft hat, sondern das Prinzip ist, ich folge Menschen und Menschen folgen mir, aber es muss nicht auf einer Gegenseitigkeit beruhen, bin ich dort etwas geschützter. Etwas geschützter. Es kann natürlich sein, ich saß zur Buchveröffentlichung Anfang April auf dem roten Sofa vom NDR und der NDR hat etwas bei sich gepostet mit meinem Bild und einem Zitat von mir. Und das, was da drunter an homophober Hetze und Hass stand, das, also auf Instagram, das war wirklich nur sehr, sehr schwer zu ertragen.
Das muss man den Hörern vielleicht mal kurz eben einordnen. Du bist ja mit einer Frau liiert, also in der Beziehung. Deswegen wahrscheinlich auch die Kommentare, die da gekommen sind. Zu dem Thema möchte ich dich nachher gerne noch ein, zwei Sachen fragen. Ich würde erstmal noch mal ein bisschen wieder das Thema Karriere einfangen. Wir kommen auf alles noch mal zurück. Wir haben noch Zeit.
Kein Problem.
Es sind so viele Themen, die einfach spannend sind. Du hast ja gerade schon mal das Thema Wind angesprochen, Gegenwind nämlich. Eins deiner Bücher oder dein neuestes Buch beinhaltet auch das Wort Wind. Sei der Wind und nicht das Fähnchen. Was soll das bedeuten und was ist der Inhalt? Kann man das mal kurz runterbrechen für die Hörer?
Also ich glaube schon, dass wenn wir alle wollen, dass diese Welt eine gute ist oder eine bessere wird, dass wir alle dafür gebraucht werden. Also diese Welt braucht jeden und jede Einzelne von uns dafür. Und das geht vor allen Dingen, wenn wir uns irgendwie alle an die Hände nehmen und sagen, ja, geil, blöd miteinander, wir kriegen das nur zusammen hin. Aber was brauchen wir dafür, dass wir bei all dem nicht müde werden, nicht verbittert werden, nicht die Decke über den Kopf ziehen wollen? Und da kann ich natürlich auch nur von meinen Säulen sprechen oder von dem, was mir irgendwie Kraft gibt und die Arme ganz weit machen und hoffen, dass sich Menschen entweder bereits in dem wiederfinden, weil es ihnen auch Kraft gibt und sie so einen Aha-Moment haben und sich nochmal doller auf genau diese Säulen vielleicht auch konzentrieren können oder stützen können. Oder es gibt tatsächlich ein paar Impulse, weil Menschen daran noch gar nicht gedacht haben. So, das hoffe ich natürlich, das wünsche ich mir. Und wenn es so ist, dass dort etwas drinsteht, wo sich Menschen dran reiben und sagen, ey, das hilft mir überhaupt nicht. Also, was redet die Frau da? Dann ist das auch toll, weil dann jemand für sich erkannt hat, das ist es definitiv nicht. So, genau. Und dann gibt es ja noch den Untertitel, also sei der Wind nicht das Fähnchen und wenn nicht, Kurs bestimmen, Segel setzen. Und damit meine ich natürlich, dass wenn der Wind eisig von vorn oder wie jetzt gerade sehr eisig von rechts kommt, dass wir unser Segel richtig spannen, damit wir trotzdem auf Kurs bleiben.
Das ist gesellschaftliche Aufgabe, wie du ja vorhin auch schon mal betont hast. Wie lange hat das gedauert, das Ganze zu Blatt zu bringen? Das waren ja wahrscheinlich auch, sagen wir mal, Erlebnisse und Erfahrungen und vor allem auch Tipps, die du den Leuten an die Hand geben möchtest. Die sammelt man nicht innerhalb von einem Jahr. Die sammelt man über ein Leben hinweg. Ne? Das ist ja so auch so eine Art Lebenswerk. Wie lange dauert das, das zu Blatt zu bringen? Ist das nicht schwierig, da auch mal sozusagen, gut, den Teil, Kill Your Darlings ist ja so ein Wort, ne? Ist das schwer?
Also Kill Your Darlings war definitiv angesagt. Und es hätte bestimmt noch 5 Kapitel mehr gegeben, die fertig waren und die auch ins Buch gekonnt hätten. An der Stelle aber auch die Lesenden nicht mit so vielen Themen auch zu überfordern, sondern zu sagen, das ist genau richtig, das ist das, was ich jetzt gerade irgendwie in die Welt rufen möchte. Das war gar nicht so einfach. Ich weiß noch, dass ich um Ostern rum das erste Gespräch hatte mit dem Verlag und die mir dann sagten, 15. Oktober wäre Abgabe. Das ist durchaus auch eine sportliche Zeit. So, aber ich habe gedacht, ach, da ist der Sommer dazwischen, das kriege ich alles hin. Ich mache das entspannt auf meinen Zugfahrten. Die Deutsche Bahn ist eh immer zu spät. So, und dann war 1. Oktober und es war noch so gar nicht so weit, dass ich das hätte abgeben können. Und dann habe ich auch im Akkord geschrieben und habe mich auf das besonnen, was ich eigentlich schon die ganze Zeit in mir hatte. Also ich hatte vorher mal das Gefühl, ich müsste jetzt was sehr, sehr Wertvolles schreiben und dafür das Rad neu erfinden in mir. Dabei war ich doch schon zu ganz viel Erkenntnis gekommen, was ich hätte teilen können. Und habe dann in mir geguckt, so alles klar. Und wie verpacke ich das jetzt, dass das so unterhaltsam geschrieben ist, dass sogar ich Lust hätte, das nochmal zu lesen. Also das war mir sehr wichtig. Es sollte kein Buch sein, was alles mit Tiefsinn beschwert. Oder mit Aufgabe und mit Botschaft, sondern es sollte sich vor allen Dingen auch unterhaltsam lesen, denn ich habe Bock auf das Leben, so, und ich habe Bock auf Gemeinschaft und genauso sollten, also oder hatte ich vor, dass die Menschen eben auch dieses Buch lesen. Und dann habe ich das, glaube ich, so in 4 Wochen geschrieben.
Das ist sportlich, sage ich mal so.
Ja, das war es. Mein Verleger ist auch bis heute amüsiert bis erschöpft von dieser Phase. Also da kamen dann oft natürlich nachts noch ganze Kapitel und er hat dann immer gewartet, bis sie nachts kamen und dann noch versucht, sie zu lektorieren und so. Das war eine spannende Zeit für uns beide und ich glaube, wir sind sehr aneinander gewachsen.
Ich wollte dich sowieso als Abschluss des Karriereblogs sowieso nochmal fragen, gibt es irgendwas, was du auf deinem Karriereweg bereust? Wäre das jetzt so ein typisches Beispiel dafür oder fällt dir da
überhaupt
was anderes
nicht ein? Also es war genau richtig. Das Buch wäre nicht so geworden, wie es jetzt geworden ist. Ob ich was bereue? Ja, wahrscheinlich. Also ich bin ganz, ganz oft, ich habe ja auch sehr lange getanzt und da bin ich sehr oft nicht nur an meine körperlichen Grenzen gekommen, sondern habe mich viel zu sehr überlastet, was sehr, sehr ungesund war für den Körper. Ich habe manchmal, weil meine Kostüme dann bauchfrei waren, 3 Tage lang nichts gegessen, sondern nur getrunken, um mich irgendwie wohlzufühlen in dem Ganzen. Aber das ist etwas, das ist ein großes gesellschaftliches Problem, aber das, nur weil es ein großes gesellschaftliches Problem ist, macht es das Leid in dem Moment ja nicht kleiner für den oder die Einzelne. Das bereue ich schon so ein bisschen. Da bin ich nicht mehr zum Glück an diesem Punkt. Also erstens nicht mehr tanzend und zweitens, dass ich aufhören würde zu essen, um in ein bauchfreies Kostüm zu passen.
Ja. Ich muss dazu sagen, was vielleicht für die ein oder anderen Hörer nicht nachvollziehbar klingen kann, kann für viele andere an der Stelle auch schon wieder triggernd sein. Richtig. Weil das Thema Essstörung ist ja, auch wenn das in der Gesellschaft nicht immer besprochen wird, etwas, was sehr viele betrifft. Sei es jetzt Bulimie oder auch Esssucht, gibt es ja dann in dem Sinne auch. Essbrechsucht, also es gibt ja verschiedenste Formen. Eine Binge-Eating-Störung ist das, was ich gerade meinte. Insofern, darüber möchte ich mit dir gerne auch nochmal sprechen, wie du das geschafft hast, damit umzugehen. Zuvor würde ich aber gerne ein kleines Spiel mit dir spielen, wenn du Bock hast.
Das ein ist, Spiel?
Ja, das
ich
ist ganz...
Ich bin ganz schlecht in Spielen, aber los geht's.
Du kannst eigentlich nicht verlieren, weil das Spiel heißt Entweder-Oder.
Okay, alles klar. Gut.
Entweder-Oder.
Also, fangen wir an mit der ersten Frage. Entweder nie wieder Krabbenbrötchen oder nie wieder Ostfriesentee. Ich musste die Klischeeschublade leider einmal öffnen, weil du kommst aus Ostfriesland. Ich komme aus Ostfriesland. Die Frage muss beantwortet werden.
Dann nie wieder Krabbenbrötchen. Auf Ostfriesentee werde ich niemals verzichten können. Das geht überhaupt nicht. Das wäre blasphemisch.
Da hast du wohl recht. Hast du denn deine obligatorische Ostfriesentee-Tasse heute schon getrunken oder kommt die dann gleich um 4 Uhr erst?
Da ich nicht mehr in Ostfriesland wohne und das Wasser hier besonders gar nicht geht für Ostfriesentee, beschränke ich meinen überbordenden Teekonsum tatsächlich auf meine Heimatbesuche.
Wir beide sitzen gerade hinter dem Mikro, aber was ist dir lieber, hinter dem Mikro oder hinter der Kamera stehen? Beziehungsweise vor dem Mikro oder vor der Kamera, würde ich ja mal eher sagen. Nicht, dass du selber filmst, sondern dass du gefilmt wirst. So.
Gute Frage. Dann würde ich fast eher sagen vor der Kamera. Also Reportagedrehs, in Lebenswelten tauchen, in denen ich bisher nicht war, mit Menschen reden, mit denen ich noch nie gesprochen habe, an Orten sein, wo ich noch nie war, Fragen stellen, auf die ich die Antworten nicht habe. Das ist schon etwas, was ich sehr, sehr lieb gewonnen habe, ja.
Also Journalismus wäre vielleicht auch sogar was für dich, wenn ich das so zwischen den Zeilen raushöre, weil die richtigen Fragen stellen, also, gehört ja auch dazu, ne?
Genau, also ich drehe ja durchaus relativ viele Reportagen, sei es bei der Bundeswehr mit Wolfsgegnern und Aktivisten oder zu Body Positivity und so weiter. Das mache ich schon sehr gerne und tatsächlich habe ich auch schon einen Journalistenpreis gewonnen. Also da habe ich auch zum ersten Mal gedacht, ach ja, krass, jetzt habe ich einen Preis für konstruktiven Journalismus bekommen. Heißt das dann, dass ich jetzt auch Journalistin bin? Das würde ich noch nicht behaupten.
Urlaub am Meer oder in den Bergen? Oder überhaupt
gar
keinen Urlaub?
Da regt mich ja schon die Frage auf. Natürlich am Meer. Ich brauche den Weitblick und ich brauche das düstere, Unbekannte, was da unten schlummert und auch ein bisschen das Unberechenbare. Und ich kann nicht auf so einen Berg gucken. Und ich möchte da auch nicht raufkraxeln, um dann am Ende Weitsicht zu haben. Also das ist überhaupt gar nicht meins. Nein.
Du warst ja jetzt auch schon im Ausland. Wir haben ja gerade über deinen Ausflug in den USA darüber gesprochen. Wenn du auswandern müsstest oder würdest du da lieber in Europa bleiben oder fallen dir da spontan Ziele ein, die außerhalb von Europa liegen, wo du auch mal gerne wohnen würdest?
Ich glaube, wenn wir aus Deutschland auswandern müssten, dann gäbe es kein weiteres europäisches Land, in was wir noch gehen könnten. Also ist Deutschland in Gefahr, ist alles drumherum auch in Gefahr. Deswegen würde ich jetzt allein deswegen schon mal sagen, vielleicht nicht dahin. Es ist gerade unfassbar absurd, finde ich, zu sagen, ich glaube, ich würde in die USA auswandern, denn die politische Lage ist dort unübersichtlich, brisant, gefährlich, schwierig. Und trotzdem, wenn ich das jetzt mal ganz kurz wegdenke, wäre das ein Land, in das ich sowieso ja immer eine Sehnsucht habe, seit ich dort gewohnt habe, weil es ein bisschen eine zweite Heimat ist und mir meinen Humor geschenkt hat und irgendwie meine Liebe zum Entertainment und ich die Sprache großartig finde, weil wir ganz anders mit ihr umgehen können als im Deutschen. Die deutsche Sprache liebe ich auch total. Also das ist was anderes. Aber es ist die englische Sprache kitzelt mich nochmal ganz doll anders. Und natürlich habe ich dort Familie und Freunde. Und dieses Land ist so groß und vielfältig. Also dort ziemlich sicher. Ganz sicher nicht Südamerika, auch nicht Australien, wenn ich darüber nachdenke, dass so viele giftige Tiere da wohnen, da wird mir ganz blümerant. Und sonst, wenn wir jetzt, also sonst würde ich sagen, ist zwar auch europäisches Ausland, aber Mallorca wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Schön am Bierkönig ein bisschen.
Nee, da jetzt gar nicht mal so. Aber so da, wo man sagt ja, also man sagt ja ganz oft, Mallorca hat doch auch schöne Ecken. Und ich denke so, nee, Mallorca ist an sich schön und hat halt eine blöde Ecke. So.
Das kann man wohl so sagen. Du hast gerade gesagt, du kannst keine Spiele spielen. Ich kann dir sagen, das hast du sehr, sehr gut gemeistert. Du hast es geschafft. Der erste Spieleblock ist vorbei. Aber es erwartet dich noch ein zweiter.
Oh je.
Der Cliffhanger.
Ich freue mich.
Ja, wir wollen tatsächlich jetzt noch ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen. Dein gesamter Krankheitsweg ist ja sehr lang. Du bist ja immer noch erkrankt. Du hast ja Diabetes 1, Typ 1. Viele Höhen und Tiefen hast du und da gehst du ja auch sehr offen mit um. Also du sprichst ja auch offen darüber, so wie jetzt heute in dem Podcast. Du bist ja nicht jetzt das erste Mal irgendwie in einem Podcast und sprichst über deine Erkrankungen und deine Höhen und Tiefen im Leben. Als du damals deine Diagnose bekommen warst, Diabetes Typ 1, wie bist du damit umgegangen? Wusstest du, was das für Auswirkungen haben wird?
Also damals war es so, dass ich Diabetes ausschließlich kannte von den Hörspielkassetten von Die Kinder vom Süderhof, wo Bimbo Diabetes bekam. Das war mein einziges Wissen um Diabetes. Ich war damals 13 Jahre alt und meine Mutter war gerade zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Krankenhaus und meine Großeltern haben auf uns Kinder aufgepasst und es war schon mal eine schwierige Situation, in dem diese Diagnose kam und damals musste ich dann eben auch sofort ja ins Krankenhaus. Und das, ohne dass die Mama da ist, ist nicht so einfach gewesen. Es wäre sowieso nie einfach gewesen, auch wenn Mama da gewesen wäre. Aber das hat es nochmal irgendwie ein bisschen erschwert. Und ich war sehr überfordert mit der Situation. Es kam so viel Verantwortung auf mich zu, für mich selbst. Man ist eigentlich gerade mit 13 dabei, vielleicht etwas verantwortungsloser zu sein, weil man sich in der Pubertät einfach ausprobieren möchte, auch mal maßlos sein möchte, über die Stränge schlagen möchte. Alkohol kommt vielleicht zum ersten Mal ins Spiel oder verliebt sein. Hormone spielen verrückt. Und dann kommt so eine große Verantwortung und natürlich auch Angst von meinen Eltern, ob mir was passieren könnte, wenn ich da draußen bin und eben natürlich auch ich selbst. Das hat alles nicht ganz so einfach gemacht. Dazu habe ich sehr, sehr wenig gewogen bei Diagnose, weil mein Körper über einen sehr langen Zeitraum ja keine Nährstoffe aufnehmen konnte. Ich habe keine 40 Kilo gewogen und war damals schon 1,72 groß. Also ich sah wirklich ganz, ganz schlimm aus und habe dann in diesen ersten 2 Wochen im Krankenhaus natürlich Gewicht zugenommen. Wie gut, weil mein Körper durch die externe Insulingabe auf einmal Nährstoffe zu sich nehmen konnte. Das hat aber auch dazu geführt, dass erstens bekam ich auf einmal meine Tage, weil mein Körper wieder funktionierte. Ich bekam auf einmal irgendwie weiblichere Rundungen und sah nicht mehr aus wie absolut verhungert und wie ein kleines, geschlechtsloses sozusagen Kind. Meine Ausmaße waren mir auf einmal nicht mehr bewusst. Ich habe damals ja noch viel Ballett gemacht. Ich hatte keine Balance mehr, weil mein Körper sich so verändert hatte. Ich hatte so einen wahnsinnigen Hunger die ganze Zeit. So. Und dann wurde mir im Krankenhaus gesagt, dass ich nur zu bestimmten Uhrzeiten essen darf, nur eine bestimmte Menge essen darf und auch nur bestimmte Lebensmittel essen darf. Das Ganze muss ich errechnen. Das ist unglaublich filigran, das zu errechnen. Es gab damals noch Blutzuckermessgeräte, wo das Gerät erst nach 5 Minuten überhaupt einen Wert ausgespuckt hat. Das hat sich zum Glück ja alles verändert. Also, was ich damit sagen möchte, um eine Geschichte noch länger zu erzählen, als sie eh schon ist, das war alles nicht einfach und es ist bis heute nicht, trotz all der technischen Neuerungen und der neuen schnellen Insuline. Denn die Erfahrung, die ich dort gemacht habe vor 28 Jahren, die lässt sich zwar irgendwie verarbeiten, aber die wird immer bleiben. Und das war eine massivste Verunsicherung.
Zumal ja auch diese Krankheit Diabetes oft viele andere Erkrankungen nach sich ziehen kann. Das ist ja bekannt. Du gehst damit offen um. Unter anderem kann das zur Blindheit führen. Du hast ja deinen Journalistinnenpreis oder Journalistenpreis gerade schon mal angesprochen. Den hast du ja eben auch für das Thema bekommen. Nämlich blind werden, so bereitet sich Diabetikerin Anni vor. Da hast du den Rummelsberger Journalistenpreis für bekommen. Wie ist das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich meine, im Endeffekt, blind werden, das ist ja ein Risiko, das geht bei jeder Person, ist das höher als 0. Das ist bei jeder Person möglich. Aber gerade wenn man Diabetes hat, ist ja die Chance deutlich höher. Das ist ja ein Sinn, den ich kann mir nicht vorstellen, den Sinn nicht zu haben. Also es ist für mich nicht greifbar. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Also
um das kurz zu spoilern, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Weil ich sehe. Ja, noch. So, und ja, jetzt war ich irgendwie für ungefähr 30 Eingriffe im Pius in Oldenburg. Also auch wenn ich nicht mehr in Oldenburg wohne, für solche Dinge kehre ich immer gerne in die Heimat zurück. Und durch die Eingriffe sehe ich schlechter. Also das Gesichtsfeld hat sich eingeschränkt. So nach oben, nach unten, rechts und links ist halt was weg. Ich fahre auch dadurch kein Auto mehr oder Fahrrad im Straßenverkehr, wegen einer Verantwortung, die ich auch für andere Menschen und für mich selbst trage. Wie ich mich da so richtig drauf vorbereite, ich habe diese Reportage gedreht. Und in dieser Reportage spreche ich mit Menschen darüber, die in ihrem Leben erblindet sind, also die nicht geburtsblind zur Welt gekommen sind, sondern innerhalb ihres Lebens wegen unterschiedlichster Dinge erblindet sind. Ja, du hast recht, bei jedem liegt die Wahrscheinlichkeit über 0. Und das waren auch eben sehr, sehr unterschiedliche Auslöser für Blindheit, denen ich dort begegnet bin. Keine einzige hatte etwas mit Diabetes zu tun. Und alle drei Menschen sind so unterschiedlich umgegangen mit ihrer Erblindung, dass es auch da für mich klar war, es gibt nicht nur den einen Weg und wahrscheinlich ist der jeweils eigene sowieso immer der richtige. Wie mein Weg dann aussehen wird, habe ich mir erlaubt, nicht vorzubestimmen. Ich kann mir nicht jetzt in dieser Situation auch noch Druck machen, besonders humorvoll mit einer Erblindung umzugehen oder besonders aktivistisch mit meiner Erblindung umzugehen oder dass es mir besonders egal ist. Das kann ich, das möchte ich nicht und das kann ich nicht. Ich sage das auch in der Reportage. Meine Mutter sagt immer, man soll die Katastrophe genießen, wenn sie eintritt und nicht schon vorher. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen mein Weg. Ich ignoriere das nicht, das ist es nicht. Und wenn ein Panikschub kommt, dann lasse ich den zu, drück den nicht weg. Während des Reportagedrehs habe ich gemerkt, ich bin noch gar nicht so richtig gut weit für Ratschläge, die mir meine Protagonistin da gegeben haben. Ich war zu dem Zeitpunkt, vielleicht bin ich das auch jetzt noch nicht ganz so weit, das zu akzeptieren, dass das mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit mal sein wird. Ich möchte auch nicht wissen, wie die Prognosen sind, weil ich möchte auch nicht die nächsten 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre durch die Welt rennen und auf alles gucken, als wäre es das letzte Mal.
Du möchtest im Hier und Jetzt sein.
Absolut. Ich möchte nicht, dass ich denke, oh, das muss ich unbedingt noch gesehen haben und das dann irgendwie alles versuchen. Das geht nicht. Ich möchte ja im Hier und Jetzt und das alles genießen. Und natürlich gucke ich manchmal auf schöne Dinge oder auf Menschen, die ich lieb habe und denke mir, okay, ich genieße das jetzt nochmal besonders und starre da länger hin. Ja.
Du hast vorhin am Anfang des Podcasts angefangen mit »Du liebst das Leben«. Eine Erkrankung, mit der du ja auch zu kämpfen hattest, waren Depressionen, die ja seit einigen Jahren wirklich unmittelbar in der Gesellschaft angekommen sind. Eben, ich glaube einfach, weil mehr darüber gesprochen wird. Wie kam das? Das ist ja bei der Depression häufig auch so, dass man eben das Leben nicht mehr so lieben kann und sehen kann, wie es vielleicht ist, dass die Realität vielleicht verzogen ist. Wie kommt man zu dem Punkt, dass man wieder sagen kann, ich liebe das Leben? Ich weiß es zu schätzen. Mir geht's wieder gut. Was hat dir dabei geholfen? Sehr, sehr schwierige Frage, glaube ich, das mit einer Antwort abzudecken, denke ich mal. Ne?
Ja, das ist vor allen Dingen nichts Allgemeingültiges, wo ich jetzt sagen kann, so das gilt für Elk und Ain und so, da kann sich jeder mal an so einer Frage abarbeiten und dann wird das schon wieder alles gut. Denn auch eine Depression ist ja so ein multifaktorielles Ding. Also das hat so viele unterschiedliche Faktoren und es sind Einflüsse, es sind Sachen, die uns passiert sind, es sind unsere Prägung und vielleicht auch eine angeborene psychische Widerstandskraft, die wir haben oder nicht. Ein chemisches, hormonelles Ungleichgewicht im Körper. Deswegen möchte ich das in aller Sorgfaltspflicht vorwegschieben. Das hier ist nicht der allgemeingültige Weg, um aus einer Depression rauszukommen. Aber es war halt mein Weg. Und mein Weg führte mich erstmal in krasse Bodennähe. Und da musste ich mich auf jeden Atemzug konzentrieren, dass ich den überhaupt noch mache. Also etwas, was eigentlich total selbstverständlich ist, dass wir einen Reflex haben zum Atmen. Sogar der ist mir abhanden gekommen in meiner Depression, weil ich so lethargisch war. Und in dieser Bodennähe habe ich eigentlich die Entscheidung getroffen, das jetzt alles zu lassen, weil das so, also das Leben zu lassen, um das nicht weiter künstlich in die Länge zu ziehen. Und in dieser Bodennähe habe ich mich gefragt, okay, und wenn ich das jetzt dann tue, was möchte ich eigentlich nochmal essen? Ihr merkt alle, Essen ist ein großes Thema. Was möchte ich nochmal essen? Welche Süßigkeit möchte ich nochmal genießen? Welchen Menschen möchte ich küssen? Von wem möchte ich umarmt werden? Was möchte ich noch einmal riechen? Und dann ab dafür. Und dann habe ich mir all diese Dinge überlegt und habe dann gemerkt, wie es in mir gebrannt hat und gekribbelt hat. Und ich dachte, krass, was gibt es in mir doch noch für Dinge, die ich alle sehen, riechen, schmecken, küssen, umarmen möchte? Und daraus hat sich ein ganz krasser Lebenswille in diesem Moment entwickelt. Und das war natürlich auch erstmal nur der Moment, das war die Reißleine sozusagen. Und dann habe ich sofort meine Mutter angerufen, denn es musste jetzt jemanden geben, der von meinem Lebensunmut weiß. Ich brauchte jetzt eine äußere Kontrollinstanz und das kann ich übrigens wirklich jedem empfehlen. Wir müssen durch all das nicht alleine durch. Und wenn man Menschen aus dem nahesten Umfeld damit nicht belasten möchte, dann gibt es auch immer noch professionelle Unterstützung. Ich weiß, man braucht ganz viel Kraft, um das auszusprechen. Und bei mir hat sich diese Kraft entwickelt, dadurch, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich unbedingt, also wirklich unbedingt nochmal Spargel essen möchte. Es ist jetzt auch wirklich unangenehm, das alles zu sagen, aber und ich wusste so sehr, von wem ich nochmal umarmt werden möchte. Und dann habe ich den Weg gestartet und habe gesagt, dann muss jetzt eine Therapie her. Und zwar nicht in einer Tagesklinik, wo ich danach wieder in meiner Scheiße lande, um das mal ganz unverblümt zu sagen, sondern mir war klar, ich muss mich in einen stationären Kontext begeben, wo Menschen auf mich aufpassen, wo ich den Luxus habe, nur für mich zu denken, bis zur Zimmertür oder bis zur Stationstür, wo es nur darum geht, dass ich wieder eine Kraft finde und einen Lebensmut. Und ich habe mir gesagt, ich bin kein Mensch für zweite Chancen. Ich werde nicht nochmal wiederkommen. Ich muss es jetzt schaffen. Und damit habe ich halt alles angenommen und alles wahrgenommen, was mir dort gesagt worden ist. Ich habe mich furchtbar gestritten auch mit medizinischem Personal und habe mich ganz doll aufgerieben. Und das gehörte alles zu diesem Gesundungsprozess dazu. Und jetzt im Nachhinein, das ist ja jetzt auch schon einige Zeit her, versuche ich, mich zu stabilisieren, indem ich einfach mit einer großen Wahrhaftigkeit zu mir selbst sage, es kann immer wieder kommen. Und davor bin ich nicht gefeit. Es kann immer da sein. Und dann muss ich Alarm schlagen. Dann muss ich meine Mama wieder anrufen. Dann muss ich meinem nahesten Umfeld Bescheid sagen und schauen, dass ich eine medizinische Hilfe bekomme und eine therapeutische. Aber ich werde mich nicht mehr... Also das kann ich ganz ehrlich sagen, ich sitze deswegen nicht viel auf einem Sofa oder auf einem Stuhl. Ich muss ständig in Bewegung sein, weil meine Angst sehr groß ist, dass ich an irgendeiner Stelle denke, vielleicht stehe ich jetzt doch nicht mehr auf und bleib sitzen und bleib liegen. Deswegen bin ich viel in Bewegung. Ist auch nicht immer gesund, aber ja.
Das ist ja der Weg, wie du für dich die Lösung gefunden hast, wie es für dich funktioniert. Wie du schon gesagt hast, das mag ja bei vielen anderen vielleicht auch eine andere Lösung geben. Das muss man eben individuell herausfinden. Auf jeden Fall an der Stelle, wen das triggern sollte, der den Podcast aber weiterhören möchte, der kann sich natürlich auch gerne Unterstützung holen beim Hören und kann sich den Podcast auch gerne noch zu zweit anhören für diejenigen, die das triggern sollte.
Und sonst gibt es sehr, sehr viele auch gute, professionell besetzte Seelsorge und sei es die Nummer gegen Kummer. Es gibt ganz, ganz viele Angebote, bei denen man erstmal anrufen kann, wo es auch gar nicht darum geht, jemanden in die Augen schauen zu müssen. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz viele Menschen davon abschreckt, von ihren Depressionen zu erzählen, weil sie Menschen dafür vielleicht in die Augen gucken müssen oder sich bewegen müssen aus ihrer Komfortzone, aus ihrem Safe Space heraus. Aber das Handy haben wir eh schon die ganze Zeit bei uns und da gibt es auch wunderbare Chat-Angebote, wenn man auch das Gefühl hat, die Stimme würde vielleicht jetzt versagen. Es gibt Hilfe. Sie ist nicht, also es kann auch mal schiefgehen, ne? Also das muss man auch sagen. Natürlich kann das schiefgehen, dass man gerade nicht an die Person gerät am anderen Ende der Leitung, die einem gerade besonders gut tut. Aber es ist dann kommt danach wenigstens ein bisschen Wut. Und Wut ist auch immer gesund.
Zumindest fühlt man was.
Ja, und vor allen Dingen bleibt man handlungsfähig. Also Wut ist ein guter Motor, um dann zu sagen, also das war richtig scheiße. Also und dann kommt alles so ein bisschen in Wallung. Das ist ganz gut.
Du hast ja quasi auch darauf aufmerksam gemacht, dass es ja bei dir sehr viele Tiefen gab und dass du dir so eine Art Werkzeugkoffer in deinem Leben zusammengesammelt hast an Strategien, wie du das Ganze durchstehst. So ein bisschen hast du da gerade schon drüber gesprochen. Es gibt aber natürlich auch Sachen, wo du natürlich auch sehr wenig Einfluss drauf hast. Und eine dieser Sachen war zum Beispiel auch, dass deine Partnerin die Diagnose Krebs gestellt wurde. Das ist ja was, wo man natürlich versuchen kann, mit seinen Emotionen umzugehen, aber das ist nichts, wo man aktiv der anderen Person, man kann an der Situation nicht wirklich viel machen. Wie geht man damit um? Wie durchlebt man sowas in der Partnerschaft?
Also man muss dazu sagen, dass das einen Monat vor Pandemiebeginn war, dass diese Diagnose kam. Das heißt, es gab auch nicht unbedingt die Möglichkeit, dass ich sie hätte zu den Therapien begleiten können, dass ich mit in den Arztgesprächen, Ärztinnengesprächen war und so. Das heißt, da ist auch nochmal ganz viel weggefallen, was so das Erste wäre, was ich jedem empfehlen würde. Also jedem, der eine Diagnose bekommt, sei es Krebs oder irgendetwas anderes, Niederschmetterndes, was einen erstmal aufwühlt, geht niemals alleine in ein Ärztinnengespräch. Denn ihr braucht das hinterher nochmal, dass auch jemand anderes das gehört hat, weil wir doch sehr selektiv wahrnehmen in so einem Moment. Also nehmt euch jemanden mit, dem ihr vertraut, der ihr vertraut an der Stelle. Wie gesagt, das war bei uns nicht so ganz der Fall. Ich konnte nur schauen, dass in diesem Ausnahmezustand, in dem wir waren, und dem anderen Ausnahmezustand, nämlich der Pandemie, alles zu geben, dass ich einkaufe, sie nicht vor die Tür muss, ich irgendwie mich kümmere, den Ängsten zuhöre, gleichzeitig ich mir aber eine Unterstützung suche, an den oder an die ich mich wenden kann, weil die Angst, die ich hatte, an sie wieder zurückzugeben, wäre sehr kontraproduktiv gewesen. Also ich brauchte natürlich auch jemanden dann, wo meine Ängste landen konnten. Und das ist gut. Ich habe auch etwas richtig falsch gemacht in der Zeit, weil ich es nicht besser wusste oder besser konnte. Ich habe mir ein bisschen die Angst auch verboten. Und ich habe mir die Trauer um alles ein bisschen verboten und habe die Gefühle sozusagen nach unten irgendwie gekappt. Und das hatte zur Folge, dass als klar war, erstmal ist der Krebs weg, dass ich keine Luftsprünge gemacht habe. Ich habe auf einmal gemerkt, ich bin gar nicht erleichtert. Ich freue mich gar nicht richtig darüber. Was ist denn mit mir falsch? Also ich müsste doch jetzt wirklich Luftsprünge machen. Und da habe ich erst kapiert, dass wenn man sich Gefühle nach unten hin versagt, sie quasi symmetrisch nach oben auch nicht mehr spürbar sind. Und ich glaube, da geht es dann wirklich darum, dass wir einmal, also großes Stichwort, Wertschätzung des Leids. Also dass wir auch gerne einmal voll in der Angst baden und voll in der Trauer und in der Unsicherheit baden. Und dann versuchen, da wieder rauszukommen, anstatt es uns zu versagen, weil dann eben auch alles nach oben weg ist. Und dafür lohnt es sich doch eigentlich zu leben und zu überleben.
Ja, nur die Angst also, wegdrücken funktioniert ja. So funktioniert der Körper halt nicht und der Kopf.
Nein.
Man drückt halt entweder alles weg oder nichts.
Ja.
Du sagtest, dass dir der Glaube in der Zeit auch sehr viel Kraft geschenkt hat. Vielleicht auch einer der Gründe, warum du dich beim Evangelischen Kirchenrundfunk engagierst. Ich habe da eine ganz spezifische Frage. Du hast ja schon darüber gesprochen, dass es auch Anfeindungen aufgrund deiner Homosexualität gab. Du engagierst dich aber in der Kirche und die Kirche ist ja nun nicht unbedingt eine Institution, die sehr bekannt dafür ist, wie offen sie mit dem Thema umgeht. Wie stehst du dem gegenüber? Hast du da auch schlechte Erfahrungen gemacht?
Also ich möchte fast dich ein bisschen korrigieren, weil wenn wir von der Kirche sprechen, also wenn wir jetzt von der Evangelischen Kirche Deutschland sprechen als Institution, hat die sich sicherlich genauso wenig wie andere Institutionen und unsere Gesellschaft in den letzten 100 Jahren dahingehend nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, das ist klar. Und dennoch ist die Institution Kirche eine, in der ich zumindest in meinen persönlichen Erfahrungen mit ihr und auch ganz offiziell eine große Offenheit erfahren habe. Davon mal ganz abgesehen, dass die Oldenburgische Landeskirche noch vor dem Bundestagsbeschluss der Ehe für alle einstimmig für eine Gleichberechtigung in Trauung und so weiter für gleichgeschlechtliche Paare gestimmt hat. Also eben da schon, bevor es eine staatliche Regelung gab, sie eine Regelung, eine sehr gute, fand ich, gefunden haben, ist schon vor, ich glaube, wann war das, vor 15 Jahren oder so, das erste EKD-Familienpapier gab. Das ist so eine Richtlinie, wie man mit unterschiedlichen Lebensweisen, wie auch immer, vielleicht umgehen könnte, da schon mit einer großen Toleranz und Akzeptanz geworben haben. Ich mit dem CSD-Gottesdienst bei uns in der Lamberti-Kirche seit 14 Jahren unterwegs bin und wir richtig mit Stadtgesellschaft Gottesdienst und diese Liebe feiern und es einfach großartig ist. Das habe ich dort erlebt. Und gleichzeitig habe ich ganz, ganz viel ekelhafteste Anfeindungen und Bedrohungslage erlebt. Aber nicht von der Institution Kirche, sondern von einzelnen Mitgliedern, die sich berufen fühlen, ihre eigene Sexualmoral auf den Rest der Menschheit übertragen zu wollen. Und da finden Sie leider ja auch in der Bibel ein paar Textstellen, die das untermauern, sozusagen durch eben auch eine verklärte Sexualmoral, die der überforderte Paulus damals schon hatte. Da können wir jetzt auch immer sagen, so ja, das war ein Kind seiner Zeit. Ich glaube, da haben einfach sehr viele Übersetzende ihre eigene Sexualmoral in die Übersetzung mit hineingebastelt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenn er es geschrieben hat, er hat das geschrieben vor ungefähr 2000 Jahren. Ja, da muss man auch so auf den soziokulturellen Kontext gucken. Was wusste der schon, was er sich aber, und was wusste er noch nicht, weil er sich es noch gar nicht vorstellen konnte. Und so weiter und so weiter. Das ist ein Thema, das ist bodenlos. Das ist, da können wir 30.000 Podcasts drüber machen. Ich arbeite gerne für die Institution Kirche, weil ich in einer Kirche arbeite, in der mir eine Institutionskritik nicht verboten ist. Und ich darf sogar laut äußern, ich möchte diese hierarchiereiche Institution platt machen. Und trotzdem werde ich nicht rausgeschmissen. Ich habe innerhalb dieser starren Strukturen ganz schön krasse Freiheit. Und außerdem möchte ich diese Kirche nicht den Arschlöchern überlassen. Also ich glaube nicht, dass Kirchenaustritte zu einer Gesundschrumpfung dieser Kirche führen, sondern wir überlassen sie höchstens den Vollhonks. Und das möchte ich nicht. Also bleibe ich dabei und mache so lange so viel Wind, bis die gehen. Aber ich überlasse denen nicht das Feld.
Dann erstmal vielen Dank für den Einblick in das Thema. Das ist ja auch ein so umfangreiches Thema, ne? Ich glaube, da muss man auch zu Recht sagen, dass man da zwischen den verschiedenen Religionen unterscheiden muss, beziehungsweise zwischen dem Katholizismus und dem Evangelium. Da muss man natürlich unterscheiden, ne?
Ich würde das Evangelium, daran glauben ja wir beide, das ist halt. Also bei den Katholen und bei den Evangelien, also bei den Protestanten. Und trotzdem muss man auch sagen, dass gerade bei den KatholikInnen das so ist. Wir haben da unglaublich revolutionäre Windchen, reformatorische Windstürme gerade zu wehen. Mit Maria 2.0, mit dem synodalen Weg, mit Out in Church, vor 2,5 Jahren die größten Wellen überhaupt geschlagen hat. Und mit tatsächlich so vielen neuen mit Gesetzesänderungen in der katholischen Kirche. Ich bin da unglaublich stolz sozusagen auf die katholischen Geschwister. Die haben noch mal was ganz anderes zu erkämpfen, als wir, die irgendwie uns gerade pupsmuckelig wohlfühlen in so einer evangelischen Kirche.
Ich würde ganz gerne noch ein zweites Spiel mit dir spielen. Wir haben tatsächlich jetzt noch ein bisschen Zeit. Bist du bereit?
Ja.
Meine Lieblinge.
Genau, das Spiel heißt Meine Lieblinge. Also etwas, was eigentlich auch machbar wäre, würde ich sagen. Lieblingsort in Ostfriesland. Hast du überhaupt einen?
Greetsiel.
Wie kommt das?
Mein Opa hat in 70er Jahren in einem sehr heißen Sommer die Parkplätze gepflastert. Und das hat er ungefähr 3-mal im Jahr gesagt. Und wir sind immer wenn wir dorthin gefahren sind, hat er auf die Steine gezeigt und hat Grauwacke gesagt. Und irgendwie erinnert mich dieser Ort so stark an meinen Opa, dass das so ein ganz, ganz wohliges Geborgenheitsgefühl bei mir auslöst.
Das nächste Mal, wenn ich in Greetsiel bin, werde ich mir explizit diese Steine anschauen.
Ja, bitte.
Und an dich denken.
Mach ein Foto davon.
Ja, schwierige Frage, glaube ich. Lieblingskünstler oder Künstlerin? Muss jetzt nicht. Ist egal, welcher Bereich.
Ach, ist egal, welcher Bereich.
Sänger, also, Schauspieler, alles. Es ist egal.
Oh, das ist ja richtig schwierig. Also das funktioniert nicht. Das kennst du wahrscheinlich auch. Das ist so wie Ohrwürmer wechseln. Also alle 5 Minuten einen neuen Ohrwurm. Ich habe unglaublich viele KünstlerInnen, die ich sowas von beeindruckend finde. Und die mich vor allen Dingen natürlich auch irgendwie geprägt haben. Oh, krass. Gute Frage. Es ist nicht, da muss ich jetzt ganz viele Menschen enttäuschen, es ist nicht Taylor Swift. Aber ich finde es natürlich beachtlich, was sie erreicht hat in ihrem Leben.
Damit sinkt jetzt die Einschaltquote des Podcasts ab diesem Zeitpunkt um 80%.
Ist das so?
Nein, das weiß ich nicht.
Wie ist denn die Zielgruppe hier, alterstechnisch?
Das weiß ich nicht, aber Taylor Swift hat natürlich echt extrem viele Fans. Also das muss man natürlich sagen.
Ja, so ist es, genau. Ich finde, gerade im Schauspiel, und da kommt einfach, ich finde, keine andere ran. Meryl Streep bleibt the queen of everything. Also das ist also ihre Wandlungsfähigkeit und trotzdem sich jedes Mal mit in die Figur reinnehmen. Also finde ich wirklich, das ist unerreicht. Ganz großartig. Ja.
Was du auch liebst, ist natürlich das Thema Essen. Das hast du gerade schon mehrfach betont. Deswegen würde ich dich einmal bitten, uns zu verraten, was dein Lieblingsgericht ist.
Spaghetti all'arrabbiata, und zwar richtig, richtig, richtig scharf.
Mhm.
Und nicht Penne all'arrabbiata. Normalerweise benutzt man ja für eine Arrabbiata so Pennennudeln wegen der kleinen Rillen, weil dort die Soße besser drin haftet, weil es ja aus dem Tomatensugo ist und so weiter, die Arrabbiata. Ich mag aber keine Pennennudeln, weil es ist mir, der Teig ist mir zu dick. Ich brauche eine dünne Nudel sozusagen, die ich essen kann. Oh Gott, ich habe gerade ein Bild aufgemacht. Da wird meine Mutter sagen, da hast du dich jetzt aber vergriffen im Bild.
Ich wollte nichts kommentieren und habe einfach darauf gehofft, dass du das so stehen lässt. Aber naja.
Also Spaghetti alla Riata und dann wahrscheinlich noch nicht mal Spaghetti Nummer 5, sondern eher Spaghettini Nummer 3. Das finde ich besonders gut. Und es gibt wirklich gerade in Oldenburg unglaublich gute italienische Restaurants, in denen ich das furchtbar gerne esse.
Alles klar. Ich würde jetzt nochmal abschließend 2, 3 Fragen stellen, wenn es ums Thema Ostfriesland geht. Wir haben ja leider nicht mehr ganz so viel Zeit, die Folge ist fast vorbei. Deswegen, mich würde tatsächlich mal interessieren, das Thema Platt. Also ich bin eine sehr schlechte Plattschnackerin. Mein Niederländisch ist deutlich besser als mein Platt. Nichtsdestotrotz finde ich es immer sehr schade, dass das bei mir so ist. Wenn ich mir vorstelle, so, oder wenn du dir vorstellst, in 20 bis 30 Jahren, hast du da das Gefühl, dass die Sprache da tot sein wird? Weil es ist ja irgendwie, das Gefühl ist ja so, dass immer weniger Leute Platt sprechen. Ist das so?
Ja, aber warst du in letzter Zeit mal leer in der Innenstadt oder auf dem Markt oder so? Da hast du nicht das Gefühl, dass diese Sprache ausstirbt. Und egal aus welcher Bevölkerungsschicht, aus welcher Bubble, wie gut oder schlecht situiert, die Menschen sprechen dort platt miteinander. Und das, obwohl es leer ist und leer eine Stadt ist. Wenn ich jetzt nach Wiesmoor komme, werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen mit mir Plattdeutsch sprechen. Vor allen Dingen, weil sie auch wissen, dass ich Plattdeutsch spreche. Aber es kann auch sein, dass bei, keine Ahnung, Kaufmann Willy Behrens, dass da an der Fleischertheke oder an der Käsetheke Menschen wie selbstverständlich mit einem Plattdeutsch sprechen und sie gar nicht vorher fragen, ob du vielleicht Plattdeutsch sprichst. Also in Ostfriesland habe ich ganz oft das Gefühl, nee, das wird uns noch lange erhalten bleiben.
Schlussendlich auch, weil du dazu beiträgst. Also du bist
also ich gebe mein Bestes, ne? Das ist klar. Letztendlich ist das bei vielen so, was wir versuchen sollten zu bewahren. Wir müssen irgendwie bei den Kindern anfangen. Und natürlich können wir irgendwie eine Aufmerksamkeit für die Sprache erschaffen, ganz unabhängig von Elternhaus. Und ob es dort eine plattdeutsche Sprechkompetenz gibt, dass wir Plattdeutsch ganz normal in den Lehrplan integrieren und eben auch andere Fächer wie ein Sachkundeunterricht zum Beispiel auf Plattdeutsch halten. Wir wissen alle, dass eine Zweisprachigkeit nicht dazu führt, dass man beide Sprachen schlecht spricht, sondern es öffnet sogar eher das Hirn dafür und bildet Synapsen um vielleicht irgendwann noch leichter eine weitere Sprache zu lernen. Und ich glaube, es kann sein, dass in 20 bis 30 Jahren wir doch eher dazu gekommen sind, dass die plattdeutsche Sprache eine Kultursprache ist. Also dass wir es viel auf Bühnen hören werden, entweder durch Musik oder durch Theaterstücke oder eben Radiokolumnen und Radiohörspiele und vielleicht plattdeutsche Lesewettbewerbe und als Unterrichtsfach. Also so, dass es durch dass diese aktive SprecherInnendichte, dass die geringer wird. Ich hoffe aber, dass möglichst viele Menschen erkennen, was für einen großen Schatz sie verlieren würden, wenn diese Sprache nicht weiterlebt. Noch hat sie einen ganz krassen Herzschlag. Sie ist unglaublich vigilant, diese Sprache. Plattdeutsch lebt auf alle Fälle noch und wir müssen uns einfach jetzt ein bisschen bemühen. Also da jetzt irgendwie sozusagen, ja, keine Ahnung, wie bei einem, was stirbt gerade aus dem Buckelwal oder sowas, zu sagen, ja, aber da gibt's ja nur noch 5 davon. Da kümmern wir uns jetzt nicht mehr drum. Naja, sondern einfach zu sagen, oh Scheiße, das droht auszusterben. Wir wollen es aber bewahren und deswegen pulvern wir da nochmal ein bisschen was rein.
Alles klar. Bei mir zu Gast war Anni Heger. Ich könnte jetzt nochmal aufzählen, was du alles machst. Moderatorin, Kabarettistin. Ich glaube aber, dann sind wir hier morgen noch zugange. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Leben.
Danke, Larissa. Danke für deine tollen Fragen.
Und wir hören uns dann wie immer in 2 Wochen bei der nächsten Folge von Lass mal schnacken.